Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Willkommen zu den Datenschutzplaudereien. Mein heutiger Spezialgast ist der Tobias und er arbeitet bei einer Organisation, die wird abgekürzt NTC. Tobias ist nicht zum ersten Mal dabei, sondern Wiederholungsgast. Im Sommer 2023 habe ich mit Tobias und damals noch mit der Anwaltskollegin Gina Moll über ethisches Hacking geredet, über Responsible Disclosure, über Whitehead-Hacking. Also ihr gehört schon, wo es in die Richtung geht. Tobias, du kannst am besten wahrscheinlich sagen, wer du bist und wer das NTC ist.
Sehr gut. Hoi Martin, ja, freut mich da zu sein. Ja, mein Name ist Tobias Castagne. Ich arbeite am NTC, am Nationalen Testinstitut für Cybersicherheit. Und ich leite das Team der Testexperten. Und ja, wie es der Name schon ein bisschen sagt und wie du schon geführt hast, tun wir da uns ums Thema der Cybersicherheit kümmern, präziser ums Testen von digitalen Produkten und Infrastrukturen, die ein bisschen Relevanz für die Schweiz haben.
Genau. Schon jetzt, wer mehr bei euch wissen wird, da fündig unter ntc.swiss. Da finden wir zum Beispiel auch einen Jahresrückblick 2025. Man findet da sonst Informationen, wer ihr seid. Also da kann man doch ausführlich stöbern. Aber jetzt wollen wir ja nicht einfach die Leute auf eure Website schicken, sondern über das NTC reden. Darum, Tobias, was beschäftigt dich denn? Was beschäftigt dich und dein Team? Sei es gerade aktuell oder vielleicht auch in letzter Zeit?
Ja, das sind viele Themen. Wir haben gerade vor kurzem ein 5-jährige Jubiläum gefeiert. Ich bin zwar noch nicht ganz so lange, das NTC ist im Ende 2020 gegründet worden. Ich bin seit Sommer, Herbst 2022 dabei. Und dort war auch die Zeit, gewesen, wo die Anschubsfinanzierung vom Kanton Zug gekommen ist. Mit der haben wir dann wirklich auch ein bisschen in grösseren Stil können anfangen, wirklich auch dann Leute einstellen, Testaktivitäten durchführen und so weiter. Und seither hat sich viel da. Eben, du hast vorhin erwähnt, dass Rechtsgutachten ist zurückgegangen ans Thema Strafbarkeit von Ethical Hacking. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein Zeit her und seither haben wir viele Tests können durchführen.
Ist dann in der Zwischenzeit schon jemand beschuldigt worden wegen ethischen Hacking oder funktioniert das? Also ihr macht ja das zum Teil, ich glaube, ihr fragt ja nicht immer, bevor ihr testet.
Ja und nein. Es war sicher ein sehr spannendes Projekt gewesen, hat auch ein bisschen Licht ins ganze Thema reingebracht, oder wo sind die Grenzen, was darf man machen, was nicht. Im Rechtsgutachten selber ist man dann natürlich schon zu einem ja, ein bisschen gewagten Schluss gekommen, oder das mit dem Notstand, ja, dass man im Detail betrachten kann, sicher die alten Sendungen noch anschauen. Ganz im Detail, oder wir haben es dann nie wirklich so bis ans Letzte an die Grenze dann getrieben und das angewendet. In der Praxis heute ist es so, dass man halt schon vorgängig fragt. Da ist man sicher auf der sicheren Seite. Wir haben aber seither unsere Strategie ziemlich können schärfen, wie man das macht und wie das auch funktionieren kann. Das heisst, es ist nicht so, dass man jetzt einfach wild drauf los testet. Gut, bei gewissen Produkten kann man das machen, oder? Wenn man jetzt irgendwie Tastaturen oder irgendein Hardware testen will, das gehört an uns, das können wir testen. Aber sogar wenn man von Cloud redet oder aus Systemen, die nicht unter unserer Kontrolle sind, dann machen wir das mit Einwilligung. Aber zum Beispiel etwas, was wir jetzt meistens machen, ist, dass wir nicht einfach direkt zu den Anbietern gehen, dort fragen, weil dort ist die Chance relativ groß, dass es einfach Nein heisst, sondern wir schauen zuerst, wer wären die potenzielle Kunden, die ein Interesse könnten an so einem Test. Dann zusammen mit diesen Kunden gehen wir her und das verlangen. Und das funktioniert ziemlich gut.
Ist in dem Fall eure Analyse von der Sicherheit von diesen Klinikinformationssystemen, von diesen KISS, so ein Beispiel, wo noch zu den Kunden oder zu den Nutzern sind von diesen Systemen, also zu schweizerischen Spitälern? Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, Anfang 2025 von euch veröffentlicht worden. Und wenn ich es auch richtig im Kopf habe, sind die Ergebnisse, so wie ich es zusammengefasst habe, doch einigermaßen spektakulär gewesen.
Ja, das ist ein sehr cooles Projekt gewesen, das sehr gut aufzeigt, auch wie es funktioniert und alles. Gerade so ein Klinikinformationssystem, das muss man sich vorstellen, ist so wirklich die Kernapplikation von jedem Spital, oder? Da sind alle Patientendaten in der Behandlung und so weiter. Und so, das ist nicht etwas, wo man einfach so schnell online kaufen oder sogar abladen und bei sich im Keller installieren und einfach mal los auf testen, sondern braucht es wirklich eine realistische Installation. Da ist man fast wirklich angewiesen auf Fachstellen oder so, die mitmachen. Die Alternative wäre gewesen, wirklich bei den Herstellern das zu machen. Das machen wir, wenn immer möglich, nicht, weil einfach, wenn man möglichst unabhängig sein und dann wirklich eine realitätsnahe Umgebung testen. Und darum machen wir das jetzt in dem Beispiel, dort haben wir es zusammen mit den Spitälern gemacht.
Wie ist denn das, jetzt zum Beispiel mit den Spitälern, ist das ein Angebot von euch, das ihr quasi gratis macht, oder ist das etwas, wo man dann auch über die Finanzierung muss reden muss? Ist auch eine Dienstleistung für die Spitäler? Weil eben also die Ergebnisse da sind, ja, ich habe es wirklich spektakulär in Erinnerung. Also ich glaube, da haben wir schon das eine oder andere gefunden, wo jetzt nicht ein oberflächliches Problem war, sondern ich glaube, es ist grundlegend. Und eben haben auch die ganz grossen Systeme angeschaut, KISIM, INESKIS und EPIC. Epic, wo jetzt gerade immer die Schlagzeile ist, weil es immer ein bisschen teurer wird, wenn man es beschafft. Vielleicht nicht unsicher, aber teurer zumindest. Wie funktioniert denn das? Oder überhaupt, vielleicht bin ich jetzt ein Unternehmen oder eine Organisation. Wie funktioniert das mit euch im Allgemeinen?
Genau, es gibt ja da wie drei verschiedene Typen von Projekten, die wir durchführen. Es gibt die ganz klassischen Auftragsprojekte. Da kann jemand zu uns kommen und sagen, bitte überprüfe diese Applikation oder das Produkt. Das machen wir allerdings nicht für alle. Das heisst, Hersteller und Anbieter von Dienstleistungen können uns nicht beauftragen. Wir arbeiten exklusiv für Betriebe von kritischen Infrastrukturen und für Behörden. Machen wir einfach wegen der Unabhängigkeit. Wir wollen einfach nicht, dass die, die bezahlen, auch diejenigen sind, die dann überprüft werden. Dann, auf der anderen Seite haben wir sogenannte Initiativprojekte, wo eben, wie der Name sagt, wir die sind, die die Initiative ergreifen, wo wir halt Sachen nicht überprüfen. Und da kann es sogar so weit kommen, dass wir unsere Tests gratis machen oder dass wir sämtliche Kosten übernehmen. Wir haben aber auch nicht unendliche Ressourcen. Das heisst, wir versuchen, das Szenario nur das und dann anzuwenden, wenn es wirklich nicht anders geht, oder wenn wir sonst Tests nicht würden stattfinden. Was wir versuchen, ist dann so ein bisschen die dritte Option von Tests. Wir nennen das so Projekt im Verbund. Dort sind wieder wir, die die Initiative ergreifen, wo wir die Tests initialisieren. Aber wir machen das eben nicht allein, wie zum Beispiel da, das ist das Beispiel, das du vorhin genannt hast, mit der Klinikinformationssystem, mit den Spitälern, haben wir das eben zusammen mit den Spitälern gemacht, weil wir eben erst ihre Unterstützung brauchen. Sei es, indem sie uns eben ein System zur Verfügung stellen, das wir sonst gar nicht hätten oder nur mit sehr großem Aufwand. Aber es kann auch eben Beteiligung an den Kosten sein. Und das schont dann unsere beschränkte Ressourcen, erlaubt das eben, dann so den Test durchzuführen.
Ich nehme an, den Test, den ihr mal von der Temu-App gemacht habt, also von der chinesischen Einkaufs-App, die haben ihr vermutlich von euch aus gemacht.
Das ist genau ein gutes Beispiel. Temu auch testen oder TikTok ist auch so ein Beispiel gewesen. Die haben wir mit unseren eigenen Ressourcen gemacht, weil dort der typische Anwender, oder, der von dem betroffen ist, ist halt die Privatperson. Und die wird kaum jemanden beauftragen, für viel Geld zur Analyse durchzuführen. Und da jetzt irgendwie bei allen x-tausenden Anwendern in der Schweiz anklopfen und sagen, gib mir ein paar Franken, ist halt nicht realistisch, oder? Das heißt, das ist so ein Szenario, wo wir es halt selber gemacht haben. Die anderen Szenarien weiss man, jemanden, wer betroffen sind. Jetzt versuchen wir dann dort die überzeugen, dass sie sich mindestens beteiligen. Ja.
Bei diesen konkreten Beispielen, bei den Spitälern und diesen KISS, gehst du heute mit einem guten Gefühl ins Spital? Oder wenn du jetzt ins Spital müsstest gehen, das wünscht mir niemandem, aber wenn du jetzt müsstest in ein Spital gehen, das eines von diesen KISS verwendet, was sagst
du? Ja, im Großen und Ganzen schon. Wir haben da, du hast es vorhin angesprochen, ich bin jetzt noch nicht so darauf eingegangen, auf was wir gefunden haben. Im Detail tun wir das auch nicht preisgeben, oder? Die Schwachstellen, die wir in der Regel nicht öffentlich reden und wird jetzt da auch nicht machen. Aber wir haben schon darauf hingewiesen, dass es halt gewisse gravierende Sicherheitslücken hat. Teile von denen sind auch behoben worden, andere sind so tief in das System, dass man die nicht so schnell beheben kann. Allerdings muss man das Ganze auch ein bisschen relativieren. Oder wenn du mich fragst, ob ich jetzt mit dem Booster gewisse Spital würde gehen, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ja, weil man muss schon auch sehen, die Tests, die wir gemacht haben, da sind wir wirklich in den Spitälern gesehen. Wir haben die Einwilligung von den Spitälern gehabt. Wir dürfen vom, innerhalb vom Netzwerk vom Spital testen. Und der typisch Angreifer kann das nicht, oder? Das heisst, der muss zuerst überhaupt um so weit kommen, also die Schwachstellen, die wir gefunden haben, ausnutzen zu können, müssen zuerst andere Hürden überwinden, die halt nicht ganz trivial sind. Das heisst, da haben wir schon ein bisschen einen Vorteil gehabt. Nichtsdestotrotz hat es halt auf gewisse Missstände hat's aufgezeigt, oder, wo man muss adressieren und wo die Hersteller jetzt auch anpacken und wo die Spitäler jetzt auch umso mehr heranschauen und das von den Herstellern auch verlangen, dass das behoben wird.
Immerhin, weil eben die KISS, die kommen ja im grossen Stil im Einsatz, auch international. Ein anderer, aber auch die erwähnten Apps. Ich habe Temu erwähnt, du hast TikTok erwähnt. Tobias, verwendest du die Apps?
Nein, die zwei gerade nicht. Nicht unbedingt jetzt wegen der Resultate, das ist dann noch dazugekommen, aber das ist etwas, was ich auch sonst, ja.
Okay, das klingt für mich jetzt so, wenn man jetzt aus irgendeinem Grund Temu nutzt oder TikTok nutzt, da gibt es verschiedene Probleme, aber die App ist vielleicht das Hauptproblem. Verstehe ich dich richtig?
Genau, der Hauptgrund, warum sie nicht brauchen, ist nicht die App. Die ist sicher nicht perfekt. Es hat gewisse Bedenken, die wir halt auch darauf hingewiesen haben. Aber die Resultate sind auch nicht so gewesen, dass es alles eine Katastrophe wäre und dass es volle Sicherheitslücken wäre. Wir haben halt mehrere Sachen gefunden, die man auch bei anderen Apps würde finden. Da muss man schon ein bisschen relativieren. Nichtsdestotrotz, oder, das ist auch ein bisschen der Gedanke in dem Ganzen gewesen, muss man den Benutzer kritisch hinterfragen, oder? Ein Gedanke bei uns war auch, ja, sollen besonders exponierte Leute, oder wie jetzt Politiker, berühmte Leute, Anwälte, Journalisten und so weiter, macht das Sinn, dass die brauchen? Und das sind sicher, wenn man so eine Person ist, wo man sich vielleicht kritisch, oder ja, man muss kritisch hinterfragen, will ich jetzt die App wirklich drauf haben, oder will ich darauf verzichten, oder zumindest mal einfach nur die Web-App brauchen, die Web-Applikation, ohne dass ich jetzt wirklich die App installiere auf dem Telefon.
Stimmt, Web-App gibt es ja auch noch, wobei die ist bei TikTok ziemlich trümmelig, ist so meine Erfahrung. Ihr gebt ja auch so Tipps in diesen Medienmitteilungen. Ich meine, bei den Apps ist so der Klassiker. Überleg dir gut als Nutzerin oder Nutzer, welchen Zugriff der App gibt. Also auf modernen Smartphone-Betriebssystemen, also konkret aktuelles iOS, aktuelles Android, da wirst du im Normalfall gefragt. Zum Beispiel Zugriff aufs Adressbuch, Zugriff aufs Mikrofon. Also so Sachen muss man ja nicht einfach geben, wenn man es nicht braucht. Ja, was sind sonst noch so Themen, die am Laufen sind? Gibt es auch etwas Aktuelles? Also gehen die Aktivitäten weiter? Eben, ich versuche immer so etwas zu erfassen. Wir haben die Anschubfinanzierung übers Rohr vom Kanton Zug. Mein Kanton Zug schwimmt immer noch im Geld, aber wenn ich es richtig verstehe, das Geld geht jetzt unterdessen andere Orte.
Ja, die Anschubfinanzierung gibt es immer noch, von der zehren wir im Moment immer noch, aber ja, die ist endlich, oder? Das heisst, wenn das durch zweite Möglichkeit oder weitere Mittel. Die haben wir auch. Wir haben jetzt auch mehrere Zusagen von Stiftungen, Gönner, die uns da unterstützen. Es gibt auch mehrere Initiativen jetzt auf politischer Ebene, die jetzt am Laufen sind. Die werden wir jetzt in den nächsten Monaten erfahren, ob das klappt oder nicht. Wir sind da sehr zuversichtlich, wo da unsere langfristige Finanzierung sicher werden. Genau. Aber ein wichtiger Teil, wo es halt auch noch gibt, oder? Wir können nicht nur einfach die coole Hand machen und öffentliche Gelder oder so haben. Wir sind auch angewiesen wirklich auf die Auftragsprojekte, die ich vorhin erwähnt habe, oder? Wir sind ein Verein. Praktisch die Einnahmen, die wir haben durch die Auftragsprojekte, die tun wir dann reinvestieren in die anderen Projekte, wo es dann eben vielleicht niemand oder nur wenige gibt, die sich an den Kosten beteiligt. Und je mehr solche Projekte, Auftragsprojekte, die wir machen können, desto mehr haben wir dann auch Möglichkeiten, dann auch solche Projekte zum Wohle der Gesellschaft durchzuführen. Und du hast gefragt, eben, was gerade so ein bisschen uns beschäftigt. Im Moment über die Projekte, über die Auftragsprojekte, da tun wir nicht öffentlich darüber reden, aber wir haben ein paar sehr spannende Projekte, die jetzt gerade laufen sind. Eins ist zum Beispiel im Bereich von der Photovoltaik oder Energieversorgung in der Schweiz oder auch international. Und die Photovoltaik, das ist Sonnenenergie, das wird immer mehr ausgebaut und spannender. Oder ja, warum uns das interessiert, ist, die Infrastruktur ist immer vernetzt. Das heisst, die Wechselrichter sind so ein bisschen die zentralen Komponenten, die die Energie umwandeln, sodass sie im Stromnetz benutzt werden können. Die sind typischerweise am Internet und halt vom Hersteller verbunden. Und das gibt dann praktisch neue Cyberrisiken, oder was früher so bei klassischen Kraftwerken weniger oder was nicht gegeben hat. Und der typische Anwender von so einem Wechselrichter, von einer Solaranlage, ist oft halt Häuslebesitzer, oder, wo das aufs Dach tut. Es gibt natürlich schon auch ein bisschen größere Anlagen, aber gerade in der Schweiz gibt es nicht so Grossflächenanlagen, wo irgendwie Kilometer weit verbaut sind oder wo grosse Unternehmen dahinter sind. Oft sind es eben kleine Privatleute oder KMU, die das aufs Dach aufdünnen. Und auch da, ähnlich wie bei den Apps, die werden dann kaum jemanden beauftragen, nachdem sie für 50.000 Franken so eine Installation aufs Dach da haben, tun sie noch irgendeinen Pen für 20.000 machen. Das heisst, in der Praxis findet dort fast kein Test statt. Und das ist der Grund, warum das zum Beispiel mal anschauen sind.
Ja, das kann ich bestätigen. Oder alle können das bestätigen, wahrscheinlich eine Photovoltaikanlage haben. Man hat den Wechselrichter, man hat heute häufig einen Speicher, also eine Batterie, man hat die Wärmepumpe, man hat Sensoren, eben dann hat man irgendeine Steuerung, sage ich mal. Aber alles hängt eigentlich irgendwie am Internet, eben auch alle Sensoren, wenn man es entsprechend konfiguriert oder vielleicht nicht umkonfiguriert, hängt auch an der Cloud. Häufig so chinesische Cloud. Funktioniert alles recht gut im Alltag. Aber ja, als Nutzerin, als Nutzer weiss man nicht so recht, ist das jetzt sicher? Man kann es nicht wirklich überprüfen. Man landet dann einfach so ein bisschen am Ort, ja, soll ich jetzt ein schlechtes Gefühl haben oder soll ich einfach das Beste hoffen? Haben Sie denn da schon Erkenntnisse in diesem Bereich?
Ja, schon einiges gesehen. Im Detail können wir nicht drüber oder noch nicht drüber reden. Auch da werden wir dann auch wieder etwas publizieren. Aber der Grund, warum wir das anschauen, ist einerseits schon das, was du sagst, oder als Anwender weiss, ist meine Anlage sicher oder nicht. Aber ob da, wenn da eine einzelne Anlage gehackt wird, ist für uns jetzt halt blöd für den einzelnen Betreiber, aber ist nicht so ein Problem. warum wir das genau anschauen, ist, oder was uns Sorgen macht, ist, ja, was passiert, wenn jemand massenweise solche Anlagen manipulieren oder hacken kann. Das ist ja etwas, was eben im Prinzip ja auch möglich ist durch die Vernetzung, die ich vorhin erwähnt habe. Eben, wenn jetzt da zum Beispiel zur Mittagszeit, wenn die Anlage die meiste Strom produziert, und das ist genau der Punkt, oder? Weil wenn man die Statistik anschaut, heutzutage in der Schweiz sind wir etwa, glaube ich, 14% vom Stromverbrauch in der Schweiz, der durch das Photovoltaik gedeckt wird. Aber wenn man es über den Tag anschaut, da gibt es so im Internet so Statistiken, die man kann live anschauen kann, dann sieht man, dass zur Spitzenzeit, oder zum Beispiel am Mittag, dass da über die Hälfte vom Schweizer Strom durch Photovoltaik kommt. Und wenn zum Beispiel genau in dem Moment massenweise die Anlage manipuliert, runtergefahren werden, dann wird es plötzlich zu einem Problem für uns alle, oder? Und dann sind wir wirklich bei den Anreizen, die ich vorhin gesagt habe, oder einerseits die einzelnen Anlagebetriebe, die wenig Anreiz hat, sich um Cybersicherheit zu kümmern. Und gleichzeitig hat es doch mittlerweile eine gewisse Relevanz gewonnen, wo es eine Gefahr für uns alle wird. Und darum schauen wir das an. Ja, es sieht jetzt auch da wieder, was wir bis jetzt gesehen haben, ist nicht, dass es dramatisch ist. Es hat einzelne Schwachstellen gegeben, die zum Teil auch schon behoben sind und sonst sind Hersteller auch dran. Aber es gibt auch zum Teil auch systemische Risiken oder also Sachen, die einfach by design so sind, die auch fast akzeptieren muss und wo es aber auch wichtig ist, dem bewusst sein. Bei der Photovoltaik könnte das zum Beispiel sein, eben, dass wenn die Anlagen halt mit Cloud vom Hersteller verbunden sind, dann kann potenziell der Hersteller die Anlage auch aus der Ferne kontrollieren und entsprechend auch runterfahren oder sonstige Manipulationen vornehmen. Oder auch das ganze Thema von der Firma, oder? Da tust du im Podcast auch oft predigen und das ist ja auch richtig, oder? Dass man Firma-Updates oder Software-Updates installiert. Aber je nachdem könnte ja auch sowohl aus technischen Gründen einfach ein Defekt sein, dass irgendein Fehler in dem Update sind, aber es kann auch absichtlich fehlerhaft sein, dass halt durch so Updates auch gewisse Anlagen außer Gefecht gesetzt werden.
Ja, genau, der Fluch von diesen Updates oder überhaupt halt all die fremden Softwarequellen wird ja jetzt ein ganz grosses Thema, auch wenn man über KI-Agenten und so redet oder über das Vibe-Coding. Da wird wild aus dem ganzen Internet werden Quellen eingebunden, auch dynamisch aktualisiert. Man kann das nicht prüfen, will es vielleicht auch nicht prüfen. Kommt auch zu Vorfällen natürlich. Also die sind letztlich die Supply Chain Attacks, absichtlich oder durch Bugs. Und ja, es ist schon ein Thema, das mir persönlich erheblich Sorgen macht, weil ich auch da wieder als Nutzerin, als Nutzer, habe ich gar nicht so Einfluss drauf. Gehen wir davon aus, jetzt habe ich da so eine Steuerung für eine Wärmepumpe oder für eine PV-Anlage oder was auch immer. Der Anbieter, der macht das eigentlich schon seriös, aber der hat auch wieder extreme Abhängigkeiten im Hintergrund im Normalfall. Er tut seine Software auch nicht neu erfinden und dann nimmt das einfach seinen Lauf und eigentlich alle können nur noch sagen, ja, Software kann man nicht machen. Pech gewesen.
Ja, Pech leider nicht. Und ja, es gibt schon gewisse, ja, das Gefühl von Ohnmacht, je nachdem, bei diesen Themen. Und wir als NTC können natürlich auch nicht die Welt retten und das ändern, das Problem lösen. Das ist ein riesen Thema. Wo wir halt den Beitrag können leisten, ist einerseits, dass eben durch unsere Tests, wenn wir Schwachstellen finden, dass die auch behoben werden, einerseits. Das ist so ein bisschen im kleinen Rahmen. Aber auch gerade durch die Publikationen, die wir machen, dass wir da halt auch gewisse Aufmerksamkeit auf die Themen können lenken. Vor allem eben, wir sind ja meistens halt in diesem Bereich tätig, wo man vielleicht weniger heranschaut, oder? Dass man halt auf Sachen aufmerksam machen kann, wo man vielleicht weniger auf dem Radar hat. Da haben wir auch gerade ein spannendes Projekt, wo man gerade in diesen Tagen einen Bericht veröffentlicht. Da geht es zum Beispiel um die Cybersicherheit von sogenannten Peripheriegeräten, oder Tastaturen, Headset, Ausrüstung für Konferenzräume und so weiter. Das sind halt auch Geräte, die alle einsetzen, oder? Sei es im Beruf, aber als Privatperson. Aber kaum jemand wird da eine Webcam für 200 Franken einkaufen oder für 100 und dann noch irgendeinen Pentest für mehrere tausend Franken. Da sind wir wieder bei dem Thema. Also in der Praxis wird das sehr wahrscheinlich nicht stattfinden. Darum, bevor es niemand macht, auch da wieder machen wir es und tun jetzt da die Resultate und auch Empfehlungen mit der Öffentlichkeit teilen.
Von dem habe ich schon in der NZZ gelesen. Du bist nämlich Anfang Februar bist du und das NZZ porträtiert worden. Der Titel, zumindest aktuell, ist «Hacker können Tastaturen und Headsets nutzen, um Firmen auszuspionieren. Tobias Castagna will das verhindern.» Ich nehme an, das ist genau das, was du jetzt beschrieben hast. Da würde ich dann auch noch gerne nachlesen, was da rausgekommen ist. Ich weiss nicht, wie genau er dann Geräte und Hersteller nennt. Das ist schon spannend. Wie ist das in dem Fall? Könnt ihr da auch quasi Empfehlungen abgeben oder Nicht-Empfehlungen? Also zum Beispiel, ich habe jetzt da so ein Wireless-Keyboard von Apple oder in der Hand. Das hat dann auch sogar so einen Fingerabdruckleser drauf, ist aber kabellos. Also ja, ich könnte mir da jetzt ein oder andere Angriffsszenario durchaus vorstellen.
Wir sind recht zurückhaltend mit Details, habe ich auch vorhin erwähnt, generell mit so Details über Schwachstellen. Darum in der Regel wird es in diesen Berichten nicht heissen, das Produkt ist gut, das ist schlecht oder die Schwachstelle haben wir dort gefunden. Das ist etwas, was wir in der Regel einfach mit den Herstellern teilen. Das brauchen sie, um die Schwachstelle jetzt beheben zu können. Wir erwähnen schon grob, welche Kategorien und auch welche Hersteller, dass da unter anderem dabei gewesen sind, aber ohne Modell sagen und was genau von dem Hersteller ist, dann nicht die ganze Produktpalette. Weil das Ziel von diesen Publikationen ist auch nicht genau jetzt ähnlich wie zum Beispiel Kassensturz oder sich einen Test macht und Testsieger und so. Gerade weil das im Cyberbereich auch sehr schwierig ist, oder? Etwas, was vielleicht heute als sicher gilt. Morgen kommt ein neuer Exploit aus oder gibt es ein Software-Update und das ist plötzlich die Aussage wichtig. Darum machen wir das auch nicht. Was man aber eben mit den Publikationen könnte machen oder bezwecken, ist halt auf gewisse übergeordnete Themen hinzuweisen. Eben zum Beispiel hinweisen, dass das ein Thema ist, dass man heranschauen sollte, dass das vielleicht gerade für besonders exponierte Personen oder Organisationen, Betriebe auf kritische Infrastrukturen, ein Angriffsvektor könnte sein. Oder auch ganz spannend jetzt gerade aus dem Projekt, wo uns wirklich zu wenig bewusst war, aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ziemlich logisch ist, dass es nicht nur Schwachstellen gibt, oder typische, wo der Hersteller einen Fehler gemacht hat, sondern einige Schwachstellen sind wirklich entstanden durch gewollte Funktionalitäten. Wenn man zum Beispiel von Headsets spricht, die haben oft die gewollte Funktionalität, dass man halt mehrere Geräte gleichzeitig mit dem Headset kann koppeln. Oder die Idee ist, dass man dann halt eine Videokonferenz mit dem Computer durchführen kann und dann gerade anschliessend Musik über Spotify, über das Smartphone hören. Angreifen, nur ganz kurz Zeit, physisch Zugriff auf das Headset hat, zum Beispiel im Zug, oder wenn man schnell liegen lässt, oder wenn jemand mal zu Besuch in Büro ist oder so, kann halt ein zusätzliches Gerät pairen. Als Benutzer merke ich das in der Regel gar nicht, dass so ein drittes Gerät dazu ist. Und ab dem Moment kann ich jederzeit, wenn ich halt im Radius bin, wo halt die Funkverbindung, Bluetooth in der Regel, wo die noch halt hererreicht, kann ich halt mithören. Und bei gewissen Lösungen ist das, merkt man als Benutzer. Und wir haben auch mehrere Geräte gehabt, wo man das gar nicht merkt. Und selbst wenn es im Laden ist oder in der Dockingstation rein, hat man können zuhören. Es hat kein LED blinkt und nichts. Das heisst, man hat wirklich keine Anzeichen gehabt, dass das etwas am Laufen ist.
Ja, das ist unglücklich. Du hast aber jetzt auch erwähnt, eben, man kann eigentlich nicht so kassensturzmässige Vergleiche machen. Das geht im Sicherheitsbereich nicht. Aber das interessiert mich, zum Beispiel für heute vielleicht noch als Letztes. Kürzlich haben Forschende von der ETH, die haben so Passwortmanager verglichen. Und sie haben dann auch bei 3 Passwortmanager erklärt, dass die eben doch Mängel haben oder zumindest zu viel versprechen. Also die Anbieter versprechen halt mehr, als sie können halten. Sicherheitslücken sind vielleicht gar nicht so dramatisch und nicht so einfach ausnutzbar, aber sie versprechen zu viel. Und dann habe ich dann von einigen Leuten so eine Rückmeldung bekommen, nachdem ich auf das hingewiesen habe, und die haben gesagt, ja Martin, schön und gut, jetzt wissen, dass die Mängel haben, aber was soll man dann quasi machen? Also was ist wie die positive Empfehlung? Und mir tut es fast ein bisschen leid, weil nach meinem Verständnis sachlogisch kann ich zwar primär schauen, gibt es Sicherheitslücken. Ich kann auch die Architektur und so natürlich ein bisschen anschauen, aber es ist wie nicht möglich, einer Software, einer Hardware, überhaupt einem IT-Produkt oder einer Kombination natürlich, wie irgendwie grünes Licht zu geben. Also man kann so eine Einschätzung abgeben, man kann so ein Gefühl sagen, ja, das geht in eine gute Richtung. Es gibt natürlich auch Zertifizierungen, wo vielleicht ein Indikator ist, aber ja, du hast auch keine Lösung für das, nicht mehr an, gell?
Ja, ist ein bisschen unser Daily Business und mit dem kämpfen wir auch. Ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung, oder? Wie viel will man preisgeben? Wie viel will man auf gewisse Sachen hinweisen? Aber dass es dann auch nicht zu dramatisch wirkt, das ist, ja, Patentlösung gibt's nicht, oder? Ich glaube, auch da sind wir noch ein bisschen herausfinden. Ich glaube, die Medien können da schon eine wichtige Rolle spielen, gerade wenn es darum geht, das zu erklären für die grosse Masse, oder gerade Passwortmanager. Hoffentlich ganz viele Leute brauchen es leider, vielleicht in der Realität nicht so viel, wie es sollte sein, aber es ist halt doch etwas, was viele Leute brauchen. Und da auch Leute, die vielleicht eben nicht so tief in der Materie sind, denen erklären, dass das vielleicht jetzt nicht ganz super dramatisch ist, was herausgefunden worden ist, aber dass das trotzdem wichtige Erkenntnisse sind und eben das einschätzen. Wir haben das auch zum Beispiel gerade bei der Klinikinformationssystem, wo wir schon darüber geredet haben, sind wichtige Erkenntnisse gewesen, aber da haben wir zum Teil auch das Feedback bekommen, dass es zu dramatisch war, oder? Dass gewisse Leute das dann überreagiert haben und gefunden haben, ist alles kaputt und jetzt darf ich nie mehr ins Spital gehen und was auch immer, was ja auch nicht Message darf sein. Und darum die richtige Abwägung, oder? Wie viel wird man preisgeben, wie viel detailliert, wie viel tut man das auch dramatisieren oder eben vielleicht auch nicht, damit es nicht unnötig ist, ist nicht einfach. Aber man lernt mit jeder Publikation dazu und ich glaube, mittlerweile haben wir eine recht gute Balance gefunden.
Sehr gut. Vielen Dank, Tobias, für den Einblick. Wie schon gesagt, ntc.swiss findet man eure Website, findet man auch die ganz neuen Publikationen, kann aber auch zurückgehen und stöbern. Ich finde, es lohnt sich amix, nicht nur die Medienmitteilung zu lesen, sondern auch quasi die Zusammenfassung oder Kurzbericht, den ihr meistens veröffentlicht. eben so einen ganz grossen, detaillierten Bericht. Der ist leider nicht öffentlich, wäre auch noch schön, aber man kommt da so schon recht weit. Ja, Tobias, ich kann dir nur weiterhin gutes Arbeiten wünschen, viel Erkenntnis zugunsten von der Öffentlichkeit. Ich finde es lässig, dass es jetzt schon über 5 Jahre gibt. Ich hoffe, wir können spätestens 5 Jahre nochmal über eure wichtige Arbeit reden.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Es hat Spass gemacht. Danke, Martin.
Haben dir die Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.